Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Kiepenheuer und Witsch Verlag, der hat eine lustig gemeinte Aktion gestartet bei TikTok. Und dafür hat er online ordentlich Drösche bekommen und die Aktion wieder eingestellt. Darüber werden wir reden, hier in einer halben Stunde etwa. Und gleich geht es hier um die Geschichte eines jungen Mannes, der frei leben wollte, der vieles ausprobieren wollte, der sehr jung Vater geworden ist. Und der mit 23 Jahren gestorben ist in einem Gefängnis des Staatssicherheitsdienstes in der DDR. Matthias Domaschk ist sein Name und seine Geschichte erzählt der Autor Peter Wensierski in seinem neuen Buch. Peter Wensierski, der hat in den 80er Jahren als westdeutscher Korrespondent in der DDR gearbeitet und schon mehrere Bücher geschrieben über widerständiges Leben im Osten. Jetzt ist er hier bei uns, Herr Wensierski. Seien Sie willkommen.
Danke für die Einladung, gerne.
Matthias Domaschk ist im April 1981 gestorben in einem Untersuchungsgefängnis der Stasi in Gera. Damals waren Sie schon als Korrespondent in der DDR. Wie haben Sie damals davon erfahren?
Auf Umwegen. Man konnte ja nicht direkt recherchieren und dahin fahren und Beteiligte interviewen oder Behördengabe fragen. Das war nicht möglich. Aber mich haben zum Beispiel dann später Fotos erreicht von einer Gedenkplastik, die auf sein Grab gestellt wurde und die dann nach ein, zwei Tagen bereits von den Sicherheitsbehörden mit einem PKW und Anhänger entfernt, also geklaut worden ist. Und diese Fotos bekam ich von jungen Leuten, die die Dinge an die Öffentlichkeit bringen wollten. Mhm. Das war schon möglich und damals habe ich dann im Spiegel auch schon über Matthias Domaschk geschrieben.
Sie vergleichen in Ihrem Buch einmal den Tod von Matthias Domaschk eben durch staatliche Gewalt in der DDR mit dem Tod von Benno Ohnesorg in West-Berlin bei der Demonstration gegen den Schah-Besuch damals. Benno Ohnesorg wurde ja von einem Polizisten erschossen. Hatte denn der Tod von Matthias Domaschk eine irgendwie vergleichbare Wirkung in der DDR?
Also Vergleiche sind ja immer schwierig und ich habe auch darüber nachgedacht. Ich finde, das Entscheidende ist die Wirkung, die der Tod von Benno Ohnesorg damals hatte und die Wirkung des Todes von Matthias Domaschk. Denn der löste natürlich auch in der DDR unglaublich was aus. Zunächst auch in Jena, ja. Erst natürlich auch Schock und Starre, dann Wut und Protest. Und sein Tod bewirkte dann auch, dass in Jena es nicht mehr aufhörte mit dem Protest. Die Friedensgemeinschaft entstand, Proteste gingen immer weiter die ganzen 80er Jahre. Die nächste Generation Jugendlicher wuchs heran in Jena. Und im Grunde genommen ist es so, dass das, was dann Anfang der 80er Jahre war und auch die Zeit, in der Matthias Domaschk lebte, war ja auch schon eine Protestzeit gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann zum Beispiel, dem Liedermacher. Es war sowas wie das Vorspiel zur friedlichen Revolution und hat auch Grundlagen gelegt und den Protest erweitert, der letzten Endes in die friedliche Revolution 1989 mündete.
In Jena hat Matthias Domaschk die meiste Zeit seines Lebens gelebt. Sie haben Ihr Buch jetzt genannt, Jena Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk. Wer Jena kennt, ich kenne es ein bisschen, weil ich da studiert habe, der weiß, Jena Paradies ist ein Bahnhof, heute der wichtigste Bahnhof in Jena. Und dann gibt es auch einen großen Park an der Saale, der so heißt. Warum haben Sie jetzt Ihr Buch so genannt, Jena Paradies, wo es ja um den Tod von Matthias Domaschk geht?
Weil es ganz viele Bezüge zu diesem Paradies gibt, also nicht nur die Orte in Jena. Der Matthias ist also oft auch im Jena Paradies spazieren gegangen, über die Paradiesbrücke gegangen. Er hat aber auch Lieder gehört von Tonsteine Scherben, in denen es ja auch heißt, Schritt für Schritt ins Paradies. Diese Hoffnung auf eine menschlichere Gesellschaft war damit verbunden. Und das Verrückte ist ja, dass auch die Gegenseite, also die diese Jugendlichen dann mit Repressionen überzogen hat, die hatten ja auch ihr Arbeiter- und Bauernparadies, von dem sie geträumt haben und von dem sie glaubten, dass dies die menschlichere Gesellschaft ist, während die Jugendlichen in Jena damals lange Zeit eben für eine wirklich menschlichere Gesellschaft eintraten. Und das war natürlich mit erheblichen Konflikten verbunden.
Sie erzählen, also Ihr Buch hat mehrere Ebenen. Eine Ebene ist eben die tatsächlich die Geschichte von Matthias Domaschk zu erzählen, von seinen Ideen, den Gedichten, die er geschrieben hat, von seinen Freunden, von seinen Träumen zu erzählen, auch von seiner Herkunft. Wenn wir darauf mal schauen, die Eltern von Matthias Domaschk, die hatten sich ja ziemlich gut arrangiert mit den Verhältnissen in der DDR. Sein Vater war Reisekader, also durfte auch in den Westen reisen. Können Sie uns skizzieren, wie Matthias Domaschk bei dieser Herkunft zu seiner oppositionellen Haltung in der DDR gekommen ist? Also Sie schreiben sehr viel darüber, das ist jetzt eine Herausforderung, aber vielleicht ein paar wichtige Auslöser.
Naja, Jugendliche wie Matthias Domaschk gab es viele in der DDR und es gab solche langhaarigen Jugendlichen mit Parkas und Jeans und
Jesus latschen.
Ja, also und den Büchern von Kerouac in der Tasche, also On the Road, die gab es im Westen wie im Osten. Es war damals ja in den 70er Jahren so ein Aufbruch einer neuen Jugendkultur, die sich von der Elterngeneration absetzte. Und da nahmen sich Ost und West nicht so viel. Die Bedingungen im Westen waren halt besser. Demokratie, wir konnten rebellieren, protestieren, ohne dass wir ins Gefängnis in der Regel jedenfalls gekommen sind.
Sie sind ja nur wenig älter als Matthias Domasch.
Genau.
Er ist Jahrgang 58, Sie 54.
Ja, also ich habe auch diese 70er Jahre erlebt. Und es waren Jahre des Aufbruchs. Die ältere Generation hat nicht so verstanden, warum ihre eigenen Kinder nicht in die Fußstapfen von ihnen treten wollten. Die haben im Osten wie im Westen das Land aufgebaut. Viele haben sich angepasst, wollten Ruhe und haben den Kindern gesagt, nach den Erfahrungen mit der Nazizeit, haltet euch fern von Politik, seht zu, wie ihr im Leben zurechtkommt. Aber viele Kinder im Westen wie im Osten wollten das nicht, dieses Leben, was ihnen die Eltern vorgelebt haben. Und gerade in der DDR wollten viele sich nicht einfach so anpassen und sich mit einer Neubauwohnung, einem Trabi und einem Wartburg zufrieden geben als Lebensziele, sondern sie suchten Gemeinschaft, sie suchten Räume für das, was sie ihr eigenes Ding machen wollten. Ja, also sie waren auch kreativ und das wollten sie ausleben.
Das machen sie auch stark in dem Buch, auch was sich da vergleichen lässt in diesem Aufbruch der Jugend in Europa, könnte man auch sagen. Was ja bei Matthias Domasch dann dazukommt, eben als ostdeutscher junger Mann, sind eben auch die politischen Erfahrungen. Was war da für ihn besonders wichtig?
Mich hat ja überrascht, dass es viele Beziehungen auch zur westlichen linken Jugendbewegung gab. Und er hatte sehr, sehr großes Interesse, aber auch an der osteuropäischen, an den Entwicklungen dort in Polen. Ja, es sind ja die Jahre, in denen Solidarność entstand. 1980 war er selbst direkt an den Toren der Leninwerft. Er war wie viele andere in Jena, aber auch in der ganzen DDR empört über die Ausbürgerung ihres Idols, dieses Liedermachers Wolf Biermann, und hat dagegen protestiert. Er hat aktiv mit einem Westberliner Schutzkomitee, das Solidarität mit den Inhaftierten in der DDR versucht hat auszuüben. Da hat er sogar mit seiner Freundin Geld verteilt, die Familien von Inhaftierten unterstützt. Er hat Informationen über Inhaftierte weitergegeben. Und er hat eine Reise nach Prag gemacht zur Charta 77, also die Leute um Václav Havel, dem späteren Präsidenten Peter Uhl, um dort zu berichten, nicht nur zu berichten, was in der DDR los ist und wie da die Repressionen laufen, um das öffentlich zu machen. Es ging auch um eine Art Zusammenarbeit zwischen Polen, Prag und Jena. Die Stasi hatte große Angst, dass so etwas wie eine Bürgerrechtsbewegung, eine Bewegung für Demokratie auch in der DDR entstehen könnte. Und da war er schon mittendrin und geriet in das Schussfeld, sage ich mal, der Stasi.
Also ich habe schon öfter gehört von der Geschichte von Matthias Domasch. Also das zum Beispiel war mir ganz neu, diese Bemühung, so ein Netzwerk aufzubauen, so ein polnisch-tschechoslowakisches, ostdeutsches Netzwerk. Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domasch, so heißt das neue Buch von Peter Wensierski, über das Leben von Matthias Domasch und über seinen Tod mit 23 Jahren in einem Stasi-Gefängnis im Jahr 1981 war das. Wir haben gerade, Herr Wensierski, über die oppositionelle Haltung von Matthias Domasch in der DDR gesprochen. Jetzt betonen Sie mehrfach, dass er, also man muss ja sagen, rund um ihn herum sind dauernd Leute ausgereist aus der DDR, in den Westen gegangen worden, zum Teil also gezwungen auszureisen. Viele sind auch gegangen, weil sie das wollten. Matthias Domasch wollte jetzt ausdrücklich in der DDR bleiben und er hat auch immer Freunde, Freundinnen gebeten, bleibt hier, lasst uns hier was zu ändern versuchen. Was auch heißt, dass er daran geglaubt hat, dass man was ändern kann in der DDR?
Zumindest gehofft, und es haben viele Menschen in der DDR auf eine Veränderung gehofft, auf mehr Freiheiten. Ja, der Traum von Matthias Domasch, den hat er schon erlebt, wenn er nach Prag gefahren ist, wo schon man draußen auf den Straßen sitzen konnte, an Tischen. Das war in der DDR kaum möglich und das sind nur kleine äußere Zeichen. Aber es ging um die Freiheiten und das macht das Buch auch so interessant, die Geschichte von Matthias Domasch interessant, weil das eigentlich der Konflikt ist, den wir auch immer noch in der Gegenwart haben. Ja, ob das im Irak ist oder in der Türkei oder in Ungarn oder jetzt in Israel. Überall kämpfen Leute um den Erhalt von Freiheiten oder die Wiedererinnerung von Freiheiten, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, die Freiheit auch alles lesen zu können und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Darum ging es und dieser Konflikt ist nach wie vor da in der Welt und die Geschichte von Matthias Domasch ist eben, finde ich, ein wichtiges Stück deutscher Zeitgeschichte, das man kennen sollte, weil es uns dahin bringt, nochmal zu sehen, was war hier eigentlich von unserer eigenen Haustür los? Was war da in der DDR los? Warum wurden solche Jugendlichen, die eigentlich gar nicht mal gegen die DDR waren und auch gar nicht so viel für den Westen übrig hatten, weil sie den auch nicht gut kannten, aber warum ist so scharf gegen die vorgegangen worden? Wie sieht es eigentlich aus im Inneren eines autoritären Staates? Und das ist, glaube ich, die Besonderheit in dem Buch, dass ich da mal auch mit ganz vielen Stasi-Leuten geredet habe, viele Akten gelesen habe, um diese Seite, die andere Seite, die uns immer verborgen geblieben ist, mal darzustellen.
Lassen Sie uns mal anschauen, wie Sie das erzählen. Also die letzte Reise des Matthias Domasch, der Untertitel Ihres Buches, das war ja zunächst eine Zugfahrt von Jena nach Berlin. Matthias Domasch wollte dazu einer Geburtstagsparty. Dann wurde er unterwegs aus dem Zug geholt, mit einem Freund in ein Stasi-Gefängnis in Gera gebracht und dort ist er 2 Tage später gestorben. Und Sie haben jetzt diese 3 Tage fast so wie ein Minutenprotokoll als dramaturgisches Gerüst für Ihr Buch genommen. Das ist jetzt eine Konstruktion, die ja in einem gewissen Sinne, und jetzt nehme ich ein Wort, das mir selber unangenehm ist, Spannung erzeugt. Weil man will einfach wissen, wie es weitergeht, was passiert als nächstes. Und ich muss aber sagen, dass mir das auch irgendwie unangenehm war, dass der Tod eines echten Menschen, Matthias Domasch, dass Sie das so mit Mitteln einer Spannungsdramaturgie erzählen. Warum wollten Sie das so machen?
Ich wollte genau darstellen, was passiert ist. Dieser Tod ist seit 40 Jahren etwas sagenumwoben. Man wusste nie genau, was passiert ist. Es gab verschiedene Versuche, es aufzuklären. Es war nie möglich. Und da gab es immer so einen Missing Link, nämlich dieses Schweigen der MFS-Mitarbeiter. Ja. Und ich meine, es sind rund 100.000 MFS-Mitarbeiter in diesem Land, in der DDR gewesen. Von denen haben nur bisher ganz wenige gesprochen. Und es gibt 80.000 Volkspolizisten, die eng mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Von denen hat auch kaum einer jemals öffentlich selbstkritisch seine Rolle gesehen. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Helfer der Volkspolizei und Institutionen, mit denen das MFS eng verwoben war. Und da mal hineinzuleuchten, was ist da passiert? Man sieht an dieser Beschreibung genau, dass eben nicht nur MFS-Leute daran beteiligt waren, sondern eine Vielzahl von Leuten. Und ich schreibe ja auch am Ende des Buches, dass viele Menschen schuld sind an seinem Tod, nicht nur einer. Und ich finde das ganz wichtig, weil man einfach mal sieht, wie so ein Apparat funktioniert. Und ich fand es auch wichtig, mit diesen MFS-Leuten zu sprechen, viele Akten einzusehen und dann auch in der Lage zu sein, ja, Licht ins Dunkel da zu bringen.
Und als Sie jetzt mit früheren Mitarbeitern der Staatssicherheit gesprochen haben, sind Sie auch auf andere Haltungen getroffen als dieses, das war halt alles richtig und wir mussten das und wir hatten unsere Befehle? Gab es andere Haltungen?
Diese Haltung gab es natürlich, aber es gab auch andere Haltungen. Also ein Offizier sagte mir als erstes gleich, es war der größte Fehler meines Lebens, beim MFS zu sein. Ich stieß auf Leute, die hatten Selbstmord gemacht. Ich stieß auf Leute, die hatten sich totgetrunken. Aber ich stieß auch auf Leute, die hatten ein dickes Wohnmobil und ein SUV und ein Motorrad in der Doppelgarage stehen. Ja, also manchen ging es auch gut. Die waren mitten in der Gesellschaft angekommen. Die leben mitten unter uns, aber nicht einmal die Nachbarn wissen eigentlich, was sie mal gemacht haben. Und ich finde, diese Gesellschaft verschenkt sich eine Chance, wenn sie diese Erfahrungen nicht transparent macht, öffentlich macht, wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt. Wir haben hier einen autoritären Staat gehabt, mitten in Deutschland, und wir haben die Probleme noch immer heute. Ich habe in einer Akte gelesen, dass Jugendliche, die in der Wohngemeinschaft zusammengezogen waren, eine staatsfeindliche Gruppe bilden könnten. Denn diese Jugendlichen haben ihren eigenen Begriff von Freiheit, wollen denselben auch verwirklichen. Das müssen wir verhindern. Und da dachte ich, boah, das ist ja im Kleinen das, was wir heute im Großen in der Welt erleben, in der Ukraine oder anderswo, wo Menschen ihre Freiheit verwirklichen wollen und das nicht zugelassen wird. Und wir können eigentlich aus unseren eigenen Erfahrungen schöpfen.
Sie haben ja mit unglaublich vielen Leuten gesprochen für dieses Buch. Mit, ich glaube, über 200 waren das, die Sie befragt haben. Ja. Schon das zeigt ja, wie viele Menschen sich erinnern an Matthias Domasch. Ihr Buch ist jetzt eine ganz wichtige Erinnerung an ihn. Es gibt 2 Archive zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die den Namen von Matthias Domasch tragen. 1 in Thüringen, 1 in Berlin. Also sein Name ist auch sowas wie ein Kristallisationspunkt für die Erinnerung an DDR-Unrecht, oder?
Ja, es ist auch eine Erinnerung, aber auch an den Versuch, ein wahres Leben im Falschen zu führen. Ja, ein wahrhaftiges Leben. Er hat nach Wahrheit gesucht, er hat nach einem Weg gesucht, wie man auch unter widrigen Bedingungen ein erfülltes Leben führen kann. Das ist gescheitert, der Versuch an diesen autoritären Strukturen. Ich habe aber in vielen Passagen des Buches auch versucht, dieses Leben, diesen Versuch an die Grenzen zu gehen, zu beschreiben. Er hat eine Band gegründet, er ist Trampen gewesen, er ist mit Freunden zusammen gewesen, er wollte eine Wohngemeinschaft gründen, ein Wohnprojekt richtig gründen. Also es gibt auch vieles sogar zu lachen, auch in dem Buch manchmal, wenn die jungen Leute da in Jena zum 1. Mai gegen die SED gerichteten Transparent rausgehängt haben, wie jedes Jahr zum 1. Mai sind wir für Losung Nummer 2, womit sie auf den Korn nehmen wollten, dass im neuen Deutschland immer 50 Losungen auf der ersten Seite standen. Naja, das Transparent hing nur 10 Minuten und sie haben den Volkspolizisten erklärt, da stand doch eigentlich nur Losung Nummer 2, wussten die Volkspolizisten nicht mal. Das heißt doch, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Aber müsst das ihr doch dafür sein.
Ja.
Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domasch, so heißt das Buch von Peter Wensierski, im Christoph-Links-Verlag ist das erschienen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne, danke.
Gestern Abend haben wir erfahren, dass Wolfgang Schiefelbusch gestorben ist im Alter von 81 Jahren. Wolfgang Schiefelbusch war Publizist, Historiker, ein Meister kulturgeschichtlicher Forschung, so hat ihn die Zeit genannt. Er hat als Privatgelehrter gearbeitet, so hat er das selbst genannt und damit gemeint, dass er frei von akademischen Zwängen denken und forschen konnte. Auf diese Weise hat er Bücher geschrieben wie seine Geschichte der Eisenbahnreise. Das Buch wurde mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Das ist eine Verbindung von Technikgeschichte, Soziologie und Psychoanalyse. Ein anderes Buch von ihm, Kultur der Niederlage, über Erzählungen und Mythen von dem Krieg Besiegten, ist zu einem Standardwerk geworden. Und so hat er selbst über seine berufliche Rolle gesprochen.
Kulturhistoriker, Privatgelehrter ist so altmodisch, dass es eigentlich auch schon wieder auf der Gefahren- und Abschussliste steht. Eine schnelle Blüte und eine ebenso schnelle Verblüte zu haben.
Wolfgang Schiefelbusch, der Historiker, ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Fischköpfe, Obst, Pilze oder Beeren und immer wieder der Butt. Günter Grass hat sie alle gezeichnet, verkocht und beschrieben. Und nun widmet sich eine Ausstellung in Lübeck dem Kulinarischen im Werk des Nobelpreisträgers.
Indem es um die primäre Grundlage menschlicher Existenz, um die Ernährung geht.
So Grass in seiner Nobelpreisrede 1999 zu seinem Roman Der Butt.
Also um große Fresser und ungezählte Hungerleider, um des Gaumens Freude und um die Brotrinden vom Tisch der Reichen.
Schon einige Titel seines Werkes, wie beim Häuten der Zwiebel, weisen auf das Essen hin.
In der Tat ist es so, dass Sie in fast allen seiner schriftstellerischen Arbeiten Texte zum Thema Essen finden.
Museumsleiter Jörg Philipp Thomsa.
Schon in der Blechtrommel und bis zum Lebensende hat er auch reflektiert über die Gerüche, die er nicht mehr wahrnehmen konnte.
Grass kocht. Essen im Werk von Günter Grass. Bis zum 30. September ist die Ausstellung mit Rezepten, Bildern, Skulpturen und Texten im Günter-Grass-Haus in Lübeck zu sehen.
Alle Tiere sind gleich.
Auch Schweine sind Schweine. Willkommen auf der Animal Farm.
Animal Farm.
George Orwells dystopische Fabel ist morgen in Konstanz auf der Bühne zu sehen. Regie führt Franziska Stur.
Mr. Jones von der Herrenfarm verriegelte die Hühnerstelle, war aber so betrunken, dass er vergaß, die Klappen zu schließen. Kaum erlosch das Licht im Schlafzimmer, setzte in allen Ställen Gewusel und Geflatter ein.
Die Tiere auf Mr. Jones' Farm rebellieren, verjagen den Bauern, die Schweine übernehmen die Herrschaft. Und bald wiederholt sich der Mechanismus. Wenige Mächtige beuten viele Rechtlose aus.
Kein Tier soll in einem Bett schlafen.
Kein Tier soll Alkohol trinken.
Animal Farm nach George Orwell, morgen um 20 Uhr im Stadttheater in Konstanz. Eine italienische Geschichte aus der Zeit zwischen den Weltkriegen wird morgen in Düsseldorf vorgestellt. Giuliano di Sansevero, Hauptfigur in Andrea Giovenes fünfbändigem Werk, kehrt nach turbulenten Jahren in Mailand und Paris in seine süditalienische Heimat zurück, um dort sein Haus der Häuser zu bauen. Aber seine Lebensform ist dem Untergang geweiht. Das Haus der Häuser heißt der dritte Band der groß angelegten Autobiografie des Giuliano di Sansevero.
Während ich mit Mastro Iannaro Überlegungen anstellte, musste ich mir klar darüber werden, dass in der Sprache dieses Ortes das, was man als ein Haus bezeichnete, lediglich einen Raum meinte. Zwei Häuser besitzen bedeutete daher zwei Räume besitzen. Geradlinig, viereckig, mit einem Fußboden aus Beton, einer Decke aus Balken und Olivenästen, einem zum Meer gelegenen Fenster und einer zur Straße liegenden Eingangstüre.
Das Haus der Häuser. Moshe Khan, der das Werk aus dem Italienischen übersetzt hat, stellt es morgen im Heinehaus in Düsseldorf vor. Beginn 19.30 Uhr am 28. April in Leipzig.
Das waren die Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt geht's hier um eins meiner Lieblingsthemen, Außerirdischer. Als alter Science-Fiction-Junkie bin ich denen schon öfter begegnet, wahrscheinlich aber noch nie so wie in einem neuen Buch des britischen Biologen Eric Kerschenbaum. Das Buch heißt »Ein Naturführer durch den Kosmos, was terrestrische Tiere über Außerirdische verraten und über uns selbst«. Susanne Billig hat das Buch für uns gelesen. Hallo, willkommen.
Hallo.
An dem Buchtitel ist ja schon mal interessant, dass der Autor davon auszugehen scheint, außerirdische Aliens, die gibt es wirklich. Also ist Eric Kerschenbaum davon fest überzeugt?
Na, so ganz hundertprozentig sicher kann er das nicht sagen. Aber das Kepler-Weltraumteleskop der NASA, das ist ja 2009 losgeschickt worden. Bis 2018 wurde das auf eine winzige Himmelsregion gerichtet und hat da tatsächlich mehrere tausend Exoplaneten, erdähnliche Himmelskörper entdeckt. Das ist immer noch eine riesige astronomische Überraschung. Es gibt da draußen Exoplaneten in rauen Mengen und damit eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten für lebensgünstige Bedingungen, also dass sowas wie Körper mit Stoffwechsel existieren können.
Und überall dort könnten Außerirdische sein. Faszinierend. Wie sehen die denn jetzt aus in der Vorstellung von Eric Kerschenbaum? Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Schleimwolken, grüne Männchen, was auch immer.
Ja, das Interessante finde ich an dem Buch, dass er sagt, so viele verschiedene Möglichkeiten bleiben dann gar nicht, wenn man anfängt, da konsequent drüber nachzudenken. Man muss ja sagen, er ist Zoologe und ist ein super nüchterner Kopf, auch stilistisch. Der schreibt überhaupt nicht versponnen, sondern sehr sortiert, sehr differenziert, sehr logikbetont. Und in diesem Stil sagt er eben auch gleich zu Beginn, diese Science-Fiction-Fantasien, die sind unrealistisch. Man sollte mit ihm zusammen denken wie so ein evolutionsgeschulter Biologe. Warum sollten denn Lebewesen dies oder das entwickeln? Also ich habe bei Raumschiff Enterprise oft gesehen, so Lebewesen, die auf zwei Beinen laufen, aber dann doch durch die Luft schweben. Warum sollte sich so etwas denn entwickeln? Das ist so die Frage, die er stellt. Evolution passiert dann, wenn Lebewesen sich über lange Zeiten hinweg an Bedingungen anpassen. Wer schwebt, braucht also nicht zwei Beine, sondern irgendwelche Flugapparaturen. Mhm. Ja, und zwar entsprechend der Zusammensetzung der Atmosphäre und der Gravitationsverhältnisse. Dann gibt es zwar immer noch viele Möglichkeiten, aber eben nicht wild unendlich viele Möglichkeiten.
Das ist jetzt so die Frage der äußeren Gestalt. Geht er denn mit seiner zoologischen, evolutionären Logik dann auch an andere Fragen heran? Tut er ja sicher, ne? wie eben Aliens zum Beispiel, wie die Intelligenz beschaffen ist oder was auch immer.
Ja, genau. Also er spielt Kapitel um Kapitel verschiedenste Aspekte durch. Körperbau, Aussehen hatten wir gerade. Ein Kapitel zum Beispiel befasst sich mit dem Verhalten. Auch da wieder sagt er, das dient einem Zweck. Auch woanders werden zum Beispiel Lebewesen sehr wahrscheinlich sich wehren, flüchten können, angreifen können. Warum nicht? Weil er gewaltverliebt ist. Das Buch ist sehr ideologiefrei, soweit man das sein kann, geschrieben. Sondern weil es entweder Lebewesen gibt woanders und dann eben aufgrund von Evolutionsdruck und das heißt wahrscheinlich fressen und gefressen werden oder es gibt keine Lebewesen, weil keine Evolution stattgefunden hat. Und das führt ihn dann auch zum Beispiel zu einem Abschnitt über die exoplanetare Gegenwart von Krankheit, Tod und Sterben. Ja, wo Lebewesen nicht sterben, passen auch keine neuen Lebewesen hin. Aber nur neue Lebewesen können eben Träger neuer evolutionärer Wege sein und damit das Leben aufrechterhalten, unter sich zwangsläufig immer verändernden Bedingungen. Also schließt er eben ganz logisch, gibt es Sterben und Tod, wenn es denn komplexes Leben gibt, auch dort.
Und bei uns hat ja die Evolution zu einer Form von Intelligenz geführt, eben der menschlichen, wie immer intelligent unsere Intelligenz ist. Sagt ihr denn jetzt, auch auf anderen Planeten führt die Evolution irgendwann notwendigerweise zu intelligentem Leben?
Nicht unbedingt notwendigerweise, aber er hält es nicht für unwahrscheinlich. Und zwar auch wieder aus einer simplen Überlegung. Woher kommt die Intelligenz? Von der Erde wissen wir, es kommt aus dem sozialen Verhalten. Und soziales Verhalten entsteht, wenn Lebewesen Probleme gemeinschaftlich besser lösen können als allein. Auch das ist keine unwahrscheinliche Bedingung, ja. Und wenn man gemeinschaftlich lebt, dann muss man eben auch schlau werden, eben um die komplexen Gefühlslagen, die Emotionen und Absichten, Manipulationsversuche, Kooperationsangebote der lieben Artgenossen zu durchschauen. Und dann eben wieder bei ihm die pure Logik. Wenn außerirdische Tiere, was immer es genau heißt, ein Tier oder ein Mensch zu sein, auch darüber denkt er nach, wenn die auf anderen Planeten auch sozial leben, was nicht unwahrscheinlich ist, werden sie auch Formen der Intelligenz entwickelt haben.
Jetzt ist ja eine ganz große Frage, wenn über Aliens nachgedacht wird, immer, was passiert eigentlich, wenn wir sie treffen, wenn sie zu uns kommen oder wenn wir zu ihnen kommen, was jetzt noch spekulativer ist als alles andere, worüber wir jetzt gesprochen haben. Denkt auch darüber nach?
Ja, ganz interessant. Zum Beispiel, wie kommuniziert man dann miteinander? Hat ein Riesenkapitel über das, was ist eigentlich Sprache, was ist gelingende Kommunikation? Er möchte uns nicht unbedingt heiß machen auf diesen Kontakt. Das ist nicht die Absicht seines Buchs. Wir wären ja selber auch Teil des Kontaktes und sind bekanntermaßen nur so mittelmäßig friedensbegabt. Also wer weiß, was da passieren würde. Aber er möchte, dass wir uns vorbereiten, dass wir das im Kopf mal durchspielen, uns darauf einstellen. Das hat ihn eben zu diesem Buch bewegt. Und deswegen auch nicht als versponnener Science-Fiction geschrieben, sondern sehr nüchterne, aber in ihrer Logik wirklich mitreißende Biologie, wie ich finde.
Das Buch von Eric Kirschenbaum, ein Naturführer durch den Kosmos, was terrestrische Tiere über Außerirdische verraten und über uns selbst. Das Buch wurde von Dirk Höfer übersetzt aus dem Englischen im Verlag Mattes und Seitz ist das erschienen. Herzlichen Dank an Susanne Billig. So, jetzt wollen wir hier über einen, ich nenne es mal Social-Media-Unfall eines großen deutschen Verlags reden. Die Buchverlage sind natürlich auch in den sozialen Netzwerken aktiv, schon lange. Sie machen da Werbung für Bücher, teilen Videos von Autorinnen und Autoren. Manche geben auch mal Einblicke in ihre Verlagsarbeit. Und dass das auch schief gehen kann, das zeigt ein neueres Beispiel von der Videoplattform TikTok. Unsere Redakteurin Miriam C. hat sich das angesehen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Also erklären Sie uns doch bitte erstmal, worum ging es da bei diesem Unfall?
Also der Verlag Kiepenheuer und Witsch, das ist übrigens ein Verlag mit ziemlich reichweitenstarken Social-Media-Accounts, der hat seit einigen Monaten so eine Rubrik auf Instagram und auf TikTok und in dieser Rubrik werden unverlangt eingesandte Manuskripte thematisiert. Und da muss man vielleicht gleich einordnen und sagen, dass unverlangt eingesandte Manuskripte, die haben wahnsinnig wenig Chancen darauf angenommen zu werden. Also die meisten Manuskripte, die dann wirklich ein Buch werden und verlegt werden, die kommen zu Verlagen über Literaturagenturen, oder die Verlage fragen selbst AutorInnen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Aber wer jetzt einfach so auf gut Glück so ein fertiges oder halbfertiges Manuskript einschickt, der hat eigentlich ziemlich schlechte Chancen auf so einen Buchvertrag. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb hat der Kiwi Verlag jetzt die Anschreiben zu solchen unverlangt eingesandten Manuskripten in kurzen Videos abgefilmt und sie eingesprochen. Und das klang dann auf TikTok und Instagram so.
Heute bei unverlangt eingesandt?
Memento Mori.
Hochverehrte Damen, sehr geehrte Herren, hiermit unterbreite ich Ihnen einen Text in Romanform. Da ich wie gewohnt aus dem letzten Loch pfeife, ist mit meinem Angebot der Wunsch nach einem Vorschuss verbunden. Ich benötige 10.000 Euro. Ich schreibe zunächst 5 Verlage an. Der erste Verlag, der mein Angebot annimmt, erhält den Vertrag und verweist die übrigen Verlage auf den Friedhof. Mit freundlichen Grüßen.
Ja, ich benötige 10.000 Euro. Die anderen Verlage landen auf dem Friedhof für mich. Klingt ja ziemlich ironisch, dieses Anschreiben jetzt für meine Ohren jedenfalls. Warum hat denn jetzt dieses anonyme Veröffentlichen dieses Anschreiben so eine Protestwelle ausgelöst?
Ja, die Instagram-Follower eben vom Kiwi-Verlag, denen ist vor allem das Machtgefälle aufgestoßen, in dem hier gelacht wird oder gelacht werden soll. Es werde sich nämlich über jemanden lustig gemacht, der sehr viel Lebenszeit, wahrscheinlich ja auch sehr viel Leidenschaft in so ein Buchprojekt gesteckt hat. Und das Buchprojekt, das könnte ja brillant sein, das erfährt man ja hier nicht, aber der Person, die das schreibt, der fehlt jetzt eben offensichtlich, der fehlen Kontakte in die Branche oder die weiß einfach nicht, wie man das so macht, so ein Buch zu veröffentlichen und das werde eben lächerlich gemacht. Fatma Aydemir, die selbst Autorin ist, die schreibt in ihrer Taz-Kolumne, hier werde das fehlende Wissen um branchenübliche Codes, das werde hier als fehlendes Talent gewertet und dagegen haben sich jetzt eben in den letzten Tagen 150 Kommentare unter diesem Video Video speziell versammelt, was ich ehrlich gesagt noch wenig finde, weil man stelle sich mal in einer anderen Branche vor, da würde einfach ein Unternehmen Bewerbungen ins Netz stellen, veröffentlichen, weil nichts anderes ist ja eigentlich so ein Manuskript, was man einsendet.
Ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, dass es natürlich anonymisiert veröffentlicht wurde, dieses Anschreiben. Und jetzt dieser Vorwurf, von dem Sie jetzt erzählt haben, der ist ja vielleicht deswegen jetzt auch so wirkkräftig, weil er sich einreiht in eine Diskussion, die schon länger läuft im Blick auf die Verlagswelt, dass die eben elitär sei, Leute mit anderen Hintergründen und Geschichten ausgrenze, klassistisch sei, wie man heute sagt. Ne?
Ja, ich glaube, das ist der eine Diskurs oder das eine große Diskussionsthema, in dem diese Kritik natürlich an diesem Video jetzt reinzielt. Ich glaube, es gibt hier auch so eine fast noch ein bisschen einfachere medienethische Frage. Die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Berit Glanz hat zum Beispiel getwittert, darf man für so ein paar schnelle Likes, die man jetzt auf Instagram hier provozieren will, darf dafür jemand als Content verbraten werden, nur weil man halt vor ein paar Jahren so ein Manuskript eingesandt hat. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass Einblicke in so ein Verlagsleben gegeben werden, ohne dass man jetzt ausgerechnet über die lacht, die da am kürzeren Hebel sitzen, nämlich die, die gern ein Buch veröffentlichen wollen. Es gibt auch ein Beispiel vom Hansa Verlag aus der letzten Woche, der hat auch anonymisiert ein paar Zitate aus der sogenannten Vertreterkonferenz veröffentlicht. Das ist die Konferenz, wo dann immer die Titel aus dem nächsten Programm den BuchhandelsvertreterInnen vorgestellt werden. Und das sind halt ganz andere Zitate, die sind eher schwärmerisch. Ja, das ist ein tolles Buch. Oder da nimmt man sich selber auf die Schippe. Und dagegen gab es dann halt nicht so Proteste. Ich glaube auch, weil es einfach einen anderen Tenor hatte.
Jetzt hat der Verlag Kiepenheuer und Witsch auf die Vorwürfe reagiert oder auf diesen Shitstorm reagiert, indem er die ganze Rubrik jetzt eingestellt hat. Also dieses unverlangt eingesandte wird es nicht mehr geben in Zukunft. Könnte man auch sagen, leider eingeknickt vor einem Shitstorm, einem der vielen, die ja ständig durch die sozialen Medien fegen? Oder was sagen Sie, wie bewerten Sie das?
Naja, ich würde es, glaube ich, ein bisschen tiefer hängen. Also wenn ich mir überlege, warum sind Verlage auf Social Media, die wollen da halt ein junges Publikum erreichen, ihre Marke bekannt machen. Und ich glaube, man kann es einfach ein bisschen wertfreier formulieren. Hier ist einfach die Marketingkampagne fehlgeschlagen, weil die Leute, an die das gerichtet war, die haben gesagt, wollen wir nicht lesen, finden wir eigentlich auch gar nicht so witzig.
Also unverlangt eingesandt ist eingestellt. Der Kiwi-Verlag hat diese Rubrik aufgegeben. Unsere Redakteurin Miriam C. hat uns darüber informiert. Herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin Thilo Stumpf. Wir kommen aus Herrenberg, aus der Nähe von Stuttgart und machen Urlaub bei Garmisch-Partenkirchen. Ich habe ein wunderbares Buch gefunden in der Bahnhofsbuchhandlung. Und zwar gab es da so eine Wurstelkiste mit so Mängelexemplaren, die dann für 3 oder 4 Euro zu haben waren. Mein Buch heißt Wilder wird's nicht, auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern von Andreas Winkelmann. Und da beschreibt er, wie er mit einem Freund zusammen in wilden Abenteuern, in planlosen Geschichten, manchmal auch im kleinen Scheitern, dass halt Dinge nicht so funktionieren, wie sie sich das denken. Beschreiben sie sehr nahbar, was sie so für schöne Dinge entdecken, die gar nicht weit weg sind. Also man muss jetzt nicht in irgendeinen Nationalpark gehen, nach Thailand oder nach Amerika fliegen, sondern man kann halt auch in Deutschland, in Österreich und in Slowenien und in Polen wunderbare Sachen entdecken.
Thilo Stumpf hat in der Bahnhofsbücherkiste gefunden das Buch Wilder wird's nicht, auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern. Das Buch von Andreas Winkelmann ist im Rowohlt Verlag erschienen.